Ja, ich würde dann gerne weitermachen, weil uns läuft sonst die Zeit weg. Ich sagte schon zu Anfang, dass wir jetzt an einer zentralen Stelle sind in dem dritten Buch Mose. Denken wir nochmal daran, wir hatten in Kapitel 8, 9, 10 die Einweihung der Priester, Kapitel 8 und 9, und dann in Kapitel 10 den Tod der beiden älteren Söhne von Aaron, weil sie fremdes Feuer dargebracht hatten. Und dieser große Versöhnungstag hängt damit ein wenig zusammen. Bis zu jenem Zeitpunkt war Aaron wohl täglich bis in das Allerheiligste gegangen, da wo die Bundeslade stand. Und aufgrund des Todes von Nadab und Abihu sagte Gott, das sollte jetzt nicht mehr sein, sondern nur noch einmal im Jahr sollte Aaron bis vor die Bundeslade kommen, eben an diesem großen Versöhnungstag. Was geschah da? Nun, an diesem Tag sollte Aaron Gott nahen mit einem Opfer, und zwar einem Stier, für sich und sein Haus, das heißt für seine Familie. Er tat diesen Dienst nicht in seiner normalen priesterlichen Kleidung, die wir vorhin auf dem Bild immer links außen gesehen haben. So etwa hat diese Kleidung ausgesehen. Ein weißes leinenes Untergewand, ein blaues, purpurblaues Obergewand und darüber das sogenannte Ephod, so eine Art Halbschürze mit Vorder- und Rückenteil, auf dem das Brustschild war. Das hatten wir ja im zweiten Buch Mose ausführlich in Kapitel 28 letztes Mal gesehen. Das war seine Kleider, die er täglich trug. Nur an diesem Tag, wenn er ins Allerheiligste ging, trug er ganz schlichte, weiße, leinene Kleider. Und er sollte auch noch ein Opfer für das Volk haben. So sollte er Gott nahen, das finden wir in den ersten 5 Versen. Dann finden wir als nächstes die Darstellung der Sündopfer. Für Aaron und sein Haus, wie gesagt, ein Stier. Für das Volk 2 Ziegenböcke. Der eine Ziegenbock musste getötet werden, dessen Blut kam ins Heiligtum, der wird der Bock für den Herrn genannt. Und der andere Bock wurde Azazel, der Wegtragende, genannt. Der wurde nicht direkt getötet, sondern der hohe Priester legte die Hand auf den Kopf dieses Bockes und bekannte die Sünden des Volkes bei dieser Handauflegung. Und dann wurde dieser Bock durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste geschickt und dort seinem Schicksal überlassen. Vermutlich ist dieser Bock dann in der Wüste gestorben. Er trug gleichsam die Sünden weg, nicht? Das war das Bild. Der Priester hatte die Sünden bekannt auf dem Kopf des Bockes und der trug dann die Sünden weg. Wir haben also für das Haus Aaron ein Sündopfer, dieser Stier, für das Volk 2 Sündopfer. Das eine Tier, wo das Blut, das geschlachtet wurde, das Blut ins Heiligtum kam, und das andere, dieser Bock, der fortgeschickt wurde. Dann geschah als nächstes, wurden also der Stier und der eine Bock geschlachtet. Und das Blut ins Allerheiligste gebracht. Aaron ist also in diesen weißen Kleidern ins Heiligtum gegangen und dann noch ins Allerheiligste. Das Heiligtum, das Allerheiligste, die waren ja durch einen schweren Vorhang voneinander getrennt. Und normalerweise fand der tägliche Dienst des Priesters nur in dem vorderen Bereich statt. Und nur an diesem Tag ist er durch diesen hinteren Vorhang hindurchgegangen. Dort dahinter stand die Bundeslade mit den Gesetzestafeln darin, den goldenen Deckel obendrauf. Und dann hat er das Blut beider Tiere einmal auf den Deckel gesprengt und siebenmal vor die Bundeslade auf den Boden. Nachdem das geschehen war, wurde dann dieser zweite Bock, dieser Azazel, wie gesagt, die Sünden auf ihm bekannt, und er wurde in die Wüste geschickt. Als nächstes fand die Reinigung der Personen statt, die mit den Opfern beschäftigt waren, die also die zum Beispiel diesen Azazel in die Wüste hinausgeführt haben, oder der Mann, der diesen Stier und diesen Bock außerhalb des Lagers verbrannt hat. Die wurden verbrannt. Die Tiere, dessen Blut ins Heiligtum gekommen war, auch diese reinigten sich, diese Personen. Dann wurde ein Brandopfer, das waren Widder, und das Fett des Sündopfers geräuchert auf dem Brandopferaltar. Und die letzten Verse zeigen uns den Charakter und Zeitpunkt und Zweck des Versöhnungstages. Er wurde jedes Jahr wiederholt, und zwar am 10. Tag des 7. Monats, also der erste Monat der zweiten Jahreshälfte. Am 10. dieses Tages fand der große Versöhnungstag statt. Wir kommen nachher nochmal auf ihn zu sprechen. Ich möchte hier nur ein paar Punkte erwähnen. Wir finden hier deutlich in den Opfern eine Unterscheidung zwischen Aaron und seiner Familie einerseits und dem Volk, dem übrigen Volk, sage ich einmal, andererseits. Was auffällig ist, ist, dass für die sehr viel kleinere Zahl Aarons und seines Hauses, das waren maximal, wenn man die Frauen dazu rechnet, 6 Personen, Aaron und seine Frau und seine beiden noch lebenden Söhne, Eleazar und Itamar, und deren Frauen, dann waren das 6 Personen. Für die wurde ein Stier als Sündopfer gebracht, während für das ganze übrige Volk nur, sage ich mal in Anführungszeichen, ein Ziegenbock geopfert wurde. Das erscheint etwas eigenartig. Nun müssen wir verstehen, was bildlich im Vorbild Aaron und sein Haus bedeutet. Aaron ist ein Bild des Herrn Jesus und sein Haus ist ein Bild der Gemeinde. Der Neutestament, ich sage ein Bild, ein Vorbild, ich sage nicht, das ist die Gemeinde, sondern ist ein Bild von der Gemeinde. Wir sehen das in Hebräer 3, da wird von der Treue Moses gesprochen, der treu war in seinem Hause, gemeint ist das Heiligtum, die Stiftshütte, Mose war treu. Und dann heißt es von dem Herrn Jesus, dass er auch treu war, aber nicht nur das, wird gesagt, Mose war ein Diener in seinem Haus, war ein Diener in der Stiftshütte, in dem Heiligtum. Der Herr Jesus ist aber Sohn über sein Haus, heißt es. Und damit ist er mehr als Mose. Mose war ein Diener in dem Hause, der Herr Jesus ist ein Sohn über das Haus. Und dann kommt dieser Nachsatz, Komma, dessen Haus wir sind. Und das ist die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde bildet das Haus des Herrn. Und von daher vielleicht auch, dass hier das größere Tier verwendet wird. Denn die neutestamentliche Gemeinde ist natürlich über die Jahrhunderte hinweg größer als das Volk Israel. Umfasst mehr Personen. Dann möchte ich noch auf ein zweites hinweisen. Für das Volk wurden ja 2 Böcke genommen. 2 Tiere. Das eine Tier, das wurde geschlachtet und das Blut kam, wie gesagt, auf die Bundeslade, und das andere Tier wurde lebend, die Sünde darauf bekannt, in die Wüste geschickt. Beides zusammen sind Sündopfer, aber mit einem verschiedenen Aspekt. Der Herr Jesus ist gestorben im Hinblick auf alle Menschen. Das finden wir mehr in dem Bock, dessen Blut ins Heiligtum kam. Das Opfer des Herrn Jesus ist die Grundlage dafür, dass Gott jedem Menschen sagen kann, lasst euch versöhnen mit mir. Gott könnte dem Menschen nicht zurufen, lasst euch versöhnen mit mir, wenn kein Opfer als Grundlage für diese Einladung da ist. Aber Gott kann das sagen, lasst euch versöhnen mit mir. Sie sind noch nicht versöhnt. Sie werden eingeladen, sich mit Gott zu versöhnen, der Mensch. Und diese Einladung kann Gott nur aussprechen, weil das Blut des Herrn Jesu geflossen ist. Aber nicht alle Menschen folgen dieser Einladung. Und der zweite Bock, Azazel, ist der Sündenträger. Der Herr Jesus hat nicht die Sünden aller Menschen getragen. Wenn das der Herr Jesus getan hätte, die Sünden aller Menschen getragen, dann wäre das Allversöhnung. Dann würde jeder Mensch in den Himmel kommen. Denn dann würde es ja heißen, der Herr Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Und Gott richtet eine Sünde nicht zweimal. An dem Herrn Jesus, sondern später an dem anderen Menschen noch einmal, der sie getan hat. Nein, der Herr Jesus ist einerseits für alle gestorben. Aber dann finden wir die Bibelverse, dass er die Sünden vieler getragen hat. Und das ist Stellvertretung. Der Herr Jesus hat effektiv nur die Sünden derer getragen, die an ihn glauben. Aber er hat die Grundlage geschaffen, dass jeder Mensch zu Gott kommen kann. Das ist meiner Meinung nach der Unterschied zwischen Sühnung einerseits und Stellvertretung andererseits. Das sind zwei verschiedene Dinge. Noch einmal, Sühnung. Die Sühnung bewirkt, dass Gott jedem Menschen sagen kann, hier ist meine Hand, komm. Die Stellvertretung ist das effektive Tragen der Sünden derer, die dann wirklich gekommen sind. Insofern sind diese beiden Böcke hier sehr, sehr wichtig. Sie stellen ein großes göttliches Prinzip dar. Das muss man unterscheiden. Immer wenn es heißt, er ist für alle gestorben, ist das Sühnung. Alle Menschen können kommen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und er hat das Werk dafür getan, der Herr Jesus. Aber nicht alle Menschen kommen. Und darum, Stellvertretung hat konkret mit den Sünden zu tun, der Menschen, die ihre Sünden bekennen. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle für diesen Tag nicht sagen. Wie gesagt, er wurde dann jedes Jahr einmal begangen. Hebräer, das muss man mal im Hebräerbrief nachlesen, das war ein jährliches Erinnern an die Sünde. So sagt das der Hebräerbrief, nicht? Und der Herr Jesus muss nicht jedes Jahr neu sterben. Er hat das durch ein Opfer für immer dargetan. Gut. Ich will jetzt die nächsten Dinge relativ rasch einfach nur runterblättern. Praktische Reinheit und Heiligkeit. Verordnung bezüglich tierischer Nahrung. Das ist, um Fleisch von Rind oder Kleinvieh zu essen, das galt nur in der Wüste. Das galt nicht im Land. Aber in der Wüste war es so, wenn jetzt jemand Fleisch essen wollte in der Wüste, sie hatten ja, die eigentliche Speise war ja das Manna. Aber sie hatten ja auch Tiere, die haben ja auch geopfert. Und wenn sie jetzt Fleisch essen wollten in der Wüste, dann mussten sie dieses Tier immer als Friedensopfer opfern. Das heißt, Gott bekam seinen Teil, der Priester bekam seinen Teil und sie bekamen auch ihr Teil. Sie durften nicht einfach das Tier so töten und ganz verzehren, das durften sie nicht. Sie mussten es Gott als Friedensopfer bringen. Galt übrigens aber nur in der Wüste, nicht mehr im Land. Das war auch klar, in der Wüste war ja das Heiligtum immer bei ihnen. Sie waren ja praktisch nebenan im Land. Dann hätten sie immer nach Jerusalem reisen müssen, jedes Mal, wenn sie Fleisch essen mussten. Das wäre ein bisschen arg umständlich gewesen. Diese Verordnung galt also nur für die Wüste. Auf das Essen von Blut oder das Genießen von Blut stand Todesstrafe. Da steht dann immer, selbige Seele soll ausgerottet werden. Ja? Und das heißt Tod. Übrigens eine Verordnung, die heute noch gilt. Wir sprachen davon, dass das mit den reinen und unreinen Tieren praktisch für uns, für die Christen nicht mehr gilt. Wir haben uns erinnert an das Tuch, was vom Himmel kam, wo Petrus aufgefordert wurde, schlachte und iss. Das war fürs Judentum. Aber das Blut, das sehen wir auch Apostelgeschichte 15, es wird gesagt, dass wir uns vom Blut und Erstickten, das sind Tiere, also die nicht ausgeblutet sind, enthalten sollen. Das gilt auch für die Christen. Es hat übrigens auch seinen Grund darin, dass das Verbot, Blut zu essen, gar nicht das Gesetz vom Sinai ist, sondern dieses Gebot wurde Noah gegeben, der gar kein Israelit war. Bei Noah wurden die Tiere zur Nahrung gegeben, zum ersten Mal bis zur Flut waren das alles Vegetarier. Gott hatte Adam und Eva keine tierische Kost gegeben. Das kam erst nach der Sintflut und Noah wurde dann erlaubt, auch Fleisch zu essen, aber Blut sollte er nicht. Also das ist eigentlich gar kein jüdisches Gebot, sondern ein Gebot für die ganze Menschheit, denn vom Noah stammen ja nun nach der Flut die Menschen alle ab. So sollten auch wir uns daran halten. Der Genuss von Aas oder Zerrissenem war nicht total verboten, aber verunreinigte bis zum Abend. Ist auch wahrscheinlich nicht so arg. Weiß nicht. Ich würde es nicht essen wollen. Ja. Dann das Kapitel möchte ich ein bisschen doch deutlicher vor uns stellen. Wenn wir auch, sagen wir, bei den Speisen diese Vorschriften vom Blut abgesehen nicht mehr direkt für uns gelten, diese Gebote, die jetzt kommen, die gelten für uns auch, heute noch. Vers 1 bis 5 ist, Israel sollte weder die Gepflogenheiten der Ägypter, wo sie herkamen aus Ägypten, noch der Kanaaniter, wo sie hingingen, übernehmen, sondern nach Gottes Geboten handeln. Das ist für uns auch sehr wichtig. Wir sind nicht von einem Land ins andere gegangen, die meisten von uns nicht. Die meisten von uns werden in Deutschland geboren sein. Uns umgibt also Deutschland mit seiner Kultur, mit all dem Lebensweisen, die wir haben. Aber wir müssen auch sagen, wir können nicht einfach Moralvorstellungen und Lebensweisheiten und Gedanken der uns umgebenden Welt übernehmen, sondern für uns entscheidend sind die Gebote Gottes. Das ist sehr allgemein. Das ist etwas, was bei uns ja heute, Gott sei Dank, per Gesetz auch noch gilt. Verbot des geschlechtlichen Verkehrs mit Blutsverwandten. Das ist das, was man Inzest nennt, ja. Das ist in Deutschland, Gott sei Dank, auch noch verboten. Ausgehend hier wirklich vom Wort Gottes. An sich muss ich sagen, unsere Gesellschaft hält solche Regeln nur aus praktischen Gründen noch ein, weil wir wissen, bei Inzest können die Kinder, die entstehen, Schäden haben, weil das Erbgut, das passt nicht ganz. Ja. Das ist der einzige Grund, glaube ich, in unserer Gesellschaft, warum das noch verboten wird. Es sind nicht moralische Gründe, sondern einfach, was daraus entstehen kann. Ja. Aber insofern können wir dankbar sein, das gilt noch. Dann folgt der Verbot des Verkehrs mit der Ehefrau in ihren Tagen, also wenn sie den Blutfluss hat, und mit der Frau eines anderen, seines Nächsten. Ich sollte sich niemand einlassen. Und das wissen wir, das ist heute, wird das nicht mehr unter Strafe gestellt. Ehebruch und ist ja, gang und gäbe, will ich noch nicht gerade sagen, aber nun ja. Verbot von Kinderopfern. Verbot von Homosexualität und Sodomie. Sodomie ist Verkehr mit Tieren. Ich weiß nicht, was die deutschen Gesetze in Bezug auf das Letztere sagen, bin ich nicht informiert. Was die deutschen Gesetze in Bezug auf das Erstere sagen, wissen wir. Das ist eine andere Form des Auslebens der Sexualität, die gestattet ist. Zwischen Mann und Mann und zwischen Frau und Frau, das ist nicht mehr unter Strafe gestellt. Nein, wir wissen ja sogar, das hatten wir vorhin mal kurz in der Pause angesprochen, dass sogar die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen angestrebt wird. Die völlige Gleichstellung mit der normalen Ehe zwischen Mann und Frau. Das Alte Testament verbietet das ganz klar, aber es ist eine Sache, die auch im Neuen Testament als etwas erwähnt wird, was Gott nicht möchte. Das ist in Römer 1 ganz klar zu sehen. Es ist nicht nur ein Gebot des Alten Testamentes, sondern auch des Neuen Testamentes. Und Verunreinigung in irgendeiner dieser Form führt zum Gericht. Also dieses Kapitel halte ich insofern für sehr wichtig, weil wir gerade in unseren Tagen in ehemals christlichen Ländern die Aufweichung dieser ganzen Gebote Gottes ganz deutlich sehen. Und wir dürfen wirklich nicht die Gepflogenheiten der Menschen um uns herum hier annehmen. Was für mich fast ein bisschen besonders ist, ist, dass wir in Bezug auf die Speisen, wo wir völlige Freiheit haben, vom Blut abgesehen, dass da in unserer Gesellschaft, dann gibt es dann die Vegetarier und dann gibt es noch die Veganer, die also nicht einmal Eier essen und Käse nicht essen, also alles, was irgendwie vom Tier kommt, überhaupt nicht essen, nur rein pflanzliche Nahrung, ja, das wird, sagen wir mal, naja, das ist salonfähig und da wird sogar, Mensch, ist vielleicht sogar gut, könntet ihr auch machen, so, ja, auf der Weise wird es enger. Gott gesagt, das könnt ihr alles essen und da sagt man, nee, ess mal besser kein Fleisch, am besten überhaupt keine tierischen Produkte, isst nur Pflanzen, na, das ist in. Auf der anderen Seite, auf dem Gebiet der Sexualität, werden alle Schranken fallen gelassen. Das ist also ganz, ganz schlimm. Und es ist Gott ein Greuel. Und ich bin doch überzeugt, dass die Sünden auf sexuellem Gebiet so sehr gegen die Schöpfungsordnung Gottes sprechen, dass vielleicht keine Sünde wie diese so ein Affront gegen Gott sind, wie gerade die Sünden auf diesem Gebiet. Und darum sehen wir auch, wie in 1. Korinther 5 diese eine Sünde so geahndet wird mit Ausschluss aus der Gemeinde. Andere Sünden werden dann auch noch genannt, Habsucht und ähnliches, ja. Aber als Aufhänger wird diese Sünde genommen auf sexuellem Gebiet. Und wir wissen, dass wir in allen, fast allen Briefen vor der Hurerei gewarnt werden. Im Epheserbrief, im Kolosserbrief, immer wieder wird das gesagt. Und ich denke, dass, nach wenn man solche Tage wie Love Parade oder so, ja, da schaut Gott vom Himmel her zu. Und das findet statt in einem Land, in dem einst Luther gelebt hat. Und das wird etwas sein, wo der Zorn Gottes wirklich über diese Menschen kommt. Und für mich hat das etwas Erschreckendes. Wir trauen uns oft gar nicht mehr, dem Menschen zu sagen, dass das Sünde ist. Man wird ja, kann ja schon fast belangt werden, wenn man das Sünde nennt, ja? Aber Gott wird das den Menschen einmal entgegenhalten, wie sie hier seine Gebote so übertreten haben. Gott wird gerade diese Sünde, meine ich, in besonderer Weise den Menschen vor Augen halten. Ja, dann haben wir weitere Vorschriften. Wie gesagt, die würden jetzt zu weit führen. Verbot von Inzest noch einmal. Ja. Dann kommen noch mal die Priester vor uns. Da möchte ich nur eins sagen. Die Vorschriften für sie waren noch enger als für den normalen Israeliten. Und das zeigt, je näher man Gott ist, umso weniger kann man Dinge durchgehen lassen. Die Verantwortung mit der Nähe zu Gott steigt. Ich will das nicht, ihr bekommt ja diese ganzen Dateien im Einzelnen behandeln, die Zeit läuft uns sonst davon. Dann kommen wir zu Kapitel 23. Da möchte ich wieder ein bisschen länger stehen bleiben. Also zwischen dem großen Versöhnungstag, Kapitel 16, und den Festen des Herrn waren alles Kapitel, wo man sagen kann, Gott stellt Bedingungen für die Menschen auf, die ihm so nahe sind. Dieser Vers, seid heilig, denn ich bin heilig, ist praktisch die Überschrift über alle diese Verordnungen, von denen viele heute noch ihre Gültigkeit haben, gerade auf dem Gebiet der Sexualität, die Gott noch ganz genauso einfordert. Ja, in einer gewissen Weise möchte ich sagen, sogar noch verschärft hat, nicht einem Juden war es nicht verboten, direkt verboten, zwei Frauen zu haben. Im Neuen Testament wird es ganz klar gesagt, dass die Ein-Ehe das ist, was Gott möchte. Ein Mann, eine Frau. Ja, in diesem Kapitel werden uns die Feiertage, sage ich mal, des jüdischen Kalenders genannt. Zuerst haben wir das wöchentliche Sabbatfest, das jede Woche kam der Sabbat, das ist unser Samstag. Der letzte Tag der Woche bei den Juden war das. Er findet zum ersten Mal Erwähnung, dass Gott den siebten Tag heiligt nach der Schöpfung. Oh, da ist ein kleiner Fehler. Dann das nächste Mal wird gezeigt, dass an eben diesem Tag kein Manna fiel, nicht? Sie sollten am Tag vorher, am Freitag, das Doppelte sammeln. Am nächsten Tag würde nichts fallen. Und dann wissen wir, da ist ein Mann rausgegangen, wollte am Samstagmorgen aufsammeln. War nichts da, nicht? War nichts da. Gott wollte, dass sie an diesem Tag ruhen und nicht arbeiten mussten. Selbst Nahrung sollten sie nicht auflesen. Das mussten sie ja gebückt machen und war vielleicht auch anstrengend. Das sollten sie am Tag vorher tun. Das sollte einfach ein Ruhetag sein. Dann wird er im Gesetz verankert als Ruhetag, als direkte Vorschrift. Dann wird es sogar gezeigt, dass das der Sabbat ist, das Zeichen gerade dieses Bundes, so wie der Regenbogen das Zeichen des Bundes mit Noah war, so wie die Beschneidung das Zeichen des Bundes mit Abraham war, so ist der Sabbat das Zeichen, das hervorstechende Merkmal des Bundes, des Gesetzes vom Sinai. Für die Christen ist der Sabbat kein Feiertag. Wir lesen in Kolosser 2,16, dass einer alle Tage gleich hält. Und Gott sagt, oh, wenn er das so will, soll er es machen. Und nicht die Vorschrift, den Sabbat zu halten. Beachten wir auch geistlicherweise. Der Sabbat war der Ruhetag nach 6 Tagen Wirken. Das ist der Boden des Gesetzes. 6 Tage wirken, tun, etwas tun und dann die Belohnung bekommen. Während im Christentum ist der erst, wenn überhaupt, als Feiertag, wobei Gott uns das nicht fordert und sagt, den Tag sollt ihr heiligen, sagt Gott gar nicht. Aber wir finden den ersten Tag der Woche, das ist heute der Montag, ich weiß, aber früher war das der Sonntag, sogenannte Sonntag, der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung des Herrn. Damit beginnen wir gleichsam. Wir beginnen mit dem Ergebnis des Sieges. Und dann arbeiten wir aufgrund der vollbrachten Erlösung. Es ist also eigentlich genau umgekehrt. Wir fangen mit der Ruhe an und dienen dann aus Dankbarkeit, dass wir erlöst worden sind. Während umgekehrt der Jude erst wirkt, um dann ruhen zu können. Aber da möchte ich mehr nicht zu sagen. Dann kommen in diesem Kapitel 23 die Feste des Herrn, die nur einmal im Jahr vorkamen, in den Versen 4 bis 44. Das erste Fest war das Passa am 14. des ersten Monats. Das war der Monat Abib, das ist der Monat der grünen Ehren. Darum habe ich hier noch so noch nicht ganz reifes Getreide gemacht. Es war also der Monat, in dem die Getreideernte begann. Aber der Weizen war zum Beispiel noch nicht ganz reif, aber die Gerste fing schon an, reif zu werden. Grüne Ehren heißt das Wort. Also am 14. des ersten Monats, das war jener Tag zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Da sollten sie ein Lamm nehmen. Sie sollten diesen Monat des Auszugs, das sollte der erste Monat sein. Und dann am 10. dieses Monats sollten sie ein Lamm nehmen, das in Verwahrung haben bis zum 14. des Monats. Das Lamm dann schlachten und das Blut da an die Pfosten streichen. Das war ja nur in Ägypten so. Das haben sie später dann nicht mehr, waren das nicht gefordert. Aber dieser Tag sollte Jahr für Jahr gefeiert werden. Am nächsten Tag begann das einwöchige Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage mit Beginn des Passas, 7 Tage sollten die Juden ungesäuertes Brot essen. Und innerhalb dieser 7 Tage lag ganz sicher ein Sabbat. Nicht wahr? Der 14. des ersten Monats, das konnte irgendein Wochentag sein, das ist wie bei uns auch. Der 14. Januar, das kann mal Montag sein, das kann mal Dienstag sein, das kann mal Mittwoch sein, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Und dann kommt mal ein Schaltjahr, da bleibt es dann gleich, aber sonst ändert sich das von Jahr zu Jahr. Das konnte ein beliebiger Wochentag sein, aber dann waren 7 Tage ungesäuertes Essen, das war eine ganze Woche. Und innerhalb dieser 7 Tage lag ganz sicher ein Sabbat, ihr Ruhetag. Und an dem Tag, innerhalb dieser 7 Tage, an dem Tag nach dem Sabbat, da sollten sie die Erstlingsgabe darbringen. Am Tag nach dem Sabbat, also am 8. Tag, nicht? Das ist unser Sonntag. Ich sage noch gar nichts dazu. Dann sollten sie von diesem Tag an, wo sie diese Erstlingsgabe gebracht haben, 7 Wochen zählen und wieder am Tag nach dem Sabbat begann das Fest der Wochen. Das wurde übrigens auch 7 Tage gefeiert. An dem sollten 2 Brote, die vor Gott gewoben wurden, darum Webebrote, weben heißt so vor Gott hin und her bewegen, dargebracht werden. Also, ja, das sind die ersten 3, sage ich mal, Feste, Passa, Darbringung der Erstlingsgabe und Darbringung der Webebrote. In dem Jahr, als der Herr Jesus starb, fiel das Passa auf einen Freitag. Der Jesus ist am Freitag gestorben. Das, was man heute in der Christenheit Karfreitag nennt. Das Passa, wir lesen in 1. Korinther 5, auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Das Passa ist ein Bild von dem Herrn Jesus, der sich auf Golgatha geopfert hat. Und er ist genau am Tag des Passas gestorben. Dann ist der Herr Jesus an dem Abend, Freitagabend, in die Gruft gelegt worden. Durch Josef von Arimathea und Nikodemus war auch dabei und Frauen haben dazu geguckt. Und dann war er den ganzen Sabbat, den Tag der Ruhe über, war der Herr Jesus im Grab, am Samstag. Und dann an dem Tag nach dem Sabbat, da an dem Tag, an dem die Erstlingsgarbe dargebracht wurde, ist der Herr Jesus auferstanden. Das ist Ostersonntag. Passa, der Tod des Herrn. Die Erstlingsgabe, das ist Christus in Auferstehung. Er ist der Erstgeborene der Toten und der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erstling. So lesen wir das in 1. Korinther 15. Der Erstling Christus, dann die des Christus sind bei seiner Ankunft. Also auf ganz genau war in diesen Festen der Juden diese Dinge schon vorgebildet. Ja, und dann, wie gesagt, von Ostersonntag hat man 7 Wochen gezählt und dann wieder an dem Tag nach dem Sabbat, am ersten Tag der Woche. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte 2. Da ist der Heilige Geist gekommen, als aber der Tag der Pfingsten erfüllt wurde. Das ist Pfingstsonntag. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Das ist die Entstehung der Kirche, der Gemeinde, der Versammlung durch das Herabkommen des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12 sagt, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Und diese beiden Webebrote, sie sprechen von der Gemeinde, vielleicht in dem Sinn, dass sie besteht aus Juden einerseits und aus Heiden, Nationen andererseits. 2 Webebrote. Alle diese Feste datieren sich in ihrer Zählung auf diesen 14. des ersten Monats. Dann kam also, wie gesagt, der nächste Sabbat, dann kam die Darbringung der Erstlingsgabe, dann wurden wieder 7 Wochen gezählt. Aber Ausgangspunkt ist alles das Passa. Die ersten 3 Feste sind Vorbilder auf schon Erfülltes. Passa, der Herr als Opfer, 1. Korinther 5, 7, da steht dieser Satz, auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Karfreitag, die Erstlingsgabe der auferstandene Herr, 1. Korinther 15, 20, da haben wir diesen Erstling Christus. Ostersonntag. Die Webebrote, die Versammlung gebildet durch den herabkommenden Geist. Die Versammlung bestehend aus Juden. Am Anfang waren es ja nur Juden, diese 120. Und dann später solchen aus den Nationen. Cornelius ist dann, wenn man sagen soll, dieser das erste wirklich Paradebeispiel für den, die aus den Nationen, nicht? In Apostelgeschichte 10. Ja, und jetzt kommen nochmal 3 Feste. Bloß in der 2. Jahreshälfte. Das Fest des Posaunenhalls am 1. des 7. Monats. Jetzt macht es plötzlich einen Sprung. Jetzt sind wir plötzlich in der 2. Jahreshälfte am 1. Tag. Ein Fest des Posaunenhalls. Er wurde in die Posaunen, Halbposaunen gestoßen. Dann am 10. dieses gleichen Monats der große Versöhnungstag, den wir vorhin hatten. Dann das 8-tägige Laubhüttenfest begann am 15. des 7. Monats. Also alle diese 3 Feste innerhalb eines Monats, in relativ rascher Folge. 1.10. ab dem 15. eine Woche oder 8 Tage lang, das Laubhüttenfest. Die letzten 3 Feste, also die oben genannten hier, sind Vorbilder auf noch Zukünftiges. Diese Feste haben auch eine prophetische Bedeutung, aber ihre Erfüllung liegt noch in der Zukunft. Die ersten drei Feste, die sich alle gründen auf den ersten Monat, sind erfüllt. Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Tod des Herrn, Auferstehung des Herrn, Herabkommen des Heiligen Geistes. Die letzten drei Feste sind noch nicht erfüllt. Das Fest des Posaunenhalls, Sammlung des Überrestes Israels. Matthäus 24, 31 finden wir, dass Gott seine Engel aussenden wird und sie werden mit Posaunenschall gleichsam Israel sammeln. Israel, dieses Volk, das heute noch über die ganze Erde zerstreut ist, wenn auch ein Teil schon im Land wohnt. Der Versöhnungstag, das ist eigentlich kein Fest, ich habe hier Feste genannt, kein Festtag in dem Sinne. Wenn ihr mal das nachlest am großen Versöhnungstag in dem Kapitel 23, wir wollen mal diesen Vers lesen, da finden wir folgenden Ausdruck, 3. Mose 23, in Vers 27. Doch am 10. dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll euch sein und ihr sollt eure Seelen kasteien, das heißt demütigen, beugen. Also das ist nicht gerade ein Tag, wo man, so nicht. Das war ein Tag tiefer Beugung und Demütigung, der große Versöhnungstag. Und Wirklichkeit, die Wirklichkeit dieses Tages wird uns beschrieben im Propheten Sacharja, das wollen wir einmal aufschlagen, Kapitel 12. Da finden wir die Erfüllung dieses Festes. Da lesen wir in Vers 10, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein. Und dann finden wir nachher noch die verschiedenen Häuser. Jedes Haus für sich wird wehklagen. Und was wird der Grund sein? Das, was wir gelesen haben in Vers 10, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist der Herr Jesus. Er kommt. Und dann werden sie erkennen, der jetzt da kommt, unser Messias, den haben wir ans Kreuz geheftet. Zwar durch Hand der Römer, aber wir haben das veranlasst. Das haben wir getan. Und dann werden sie wehklagen, dass sie das getan haben, ihren Messias ans Kreuz gebracht. Und wenn diese Wehklage ist echt, das ist Buße, das ist Beugung, das ist Demütigung, das werden sie tun. Und dann Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und für Unreinheit. An jenem Tag, wenn sie sich beugen, wenn sie sich demütigen, dann wird ihnen diese Sünde vergeben werden. Davon ist der Versöhnungstag ein prophetisches Vorbild. Von dem Moment, wo der Herr Jesus kommt, beachten wir noch einmal, der Hohepriester ist mit Blut ins Heiligtum gegangen. Der Herr Jesus ist vor fast 2000 Jahren gestorben. Dann ist er ins Heiligtum gegangen, nachdem er sein Blut vergossen hat. Und dort ist er heute noch. Er ist noch im Himmel. Das Heiligtum ist ein Bild vom Himmel. Er ist im Himmel. Und als der Moment kommt, da wird er wiederkommen. Zu seinem Volk. Das ist, wenn Aaron herausgekommen ist aus dem Heiligtum. So wird der Herr Jesus wiederkommen. Und dann werden sie ihn sehen. Und dann werden sie erschrocken sein. Denn ihr Messias, den haben sie einst umgebracht. Und dann werden sie sich beugen und demütigen. Und dann wird ihnen vergeben werden. Ja, und dann kommt das Laubhüttenfest. Das ist wirklich ein Freudenfest. Er stellt uns die Segnungen des tausendjährigen Reiches dann vor. Das tausendjährige Reich beginnt gleichsam mit diesem Versöhnungstag, mit diesem Tag, wo ihnen ihre Sünden vergeben werden. Und dann werden sie den ganzen Segen des Messias bekommen, der in ihrer Mitte lebt. Also drei Feste, Vergangenheit. Sie haben sich schon erfüllt. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus hat den Heiligen Geist gesandt. Die letzten drei Feste werden sich genauso erfüllen, sind es aber noch nicht. Das Volk Israel ist noch nicht komplett gesammelt, nur ein Teil ist im Land. Sie haben ihre Sünde, die Verwerfung ihres Messias noch nicht eingesehen. Sie werden es erst dann tun, wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Und dann kommt nachher in Zacharia 13 jener schöne Vers: Was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann werden sie ihn fragen: Was sind das für Wunden? Dann sagt er: Das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Dann lieben sie ihn. Damals haben sie ihm diese Wunden zugefügt. Aber wie gesagt, dann wird ihnen diese Sünde vergeben werden. Und dann wird Segen für dieses Volk da sein und auch für andere Völker, aber dieser ganze Segen wird von Israel ausgehen. Davon sprechen diese Feste des Herrn. Ich hoffe, dass niemand das jetzt hier als Sakrileg sieht. Das ist also der Name Jahwe, der hier im Hintergrund ist, ja. Weil gerade die letzten vier Kapitel haben wieder damit zu tun, dass Gott ein heiliges Volk haben möchte. Kapitel 24 haben wir, es ist zweigeteilt, zuerst die gewisse Pflichten des Priesters, die jetzt nicht mit dem Opfern zusammenhängen, andere Pflichten. Und dann haben wir ein Beispiel einer Gotteslästerung. In den ersten vier Versen die tägliche Zurichtung des Leuchters. Das wollen wir aber einmal lesen. Ich glaube, dass übrigens alle Vorschriften, die wir jetzt haben, sind einmal ganz praktische Vorschriften gewesen für Priester und für das Volk. Auch sie haben, meine ich, prophetischen Charakter. Auch die Zurichtung des Leuchters. Wir wollen das einmal sehen. In 3. Mose. Entschuldigung. 24. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israel, dass sie dir reines, zerstoßenes Olivenöl bringen zum Licht, um die Lampen anzuzünden beständig. Außerhalb des Vorhangs des Zeugnisses im Zelt der Zusammenkunft soll Aaron sie zurichten, vom Abend bis zum Morgen, vor dem Herrn beständig, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Wann hat Aaron die Lampen zugerichtet? vom Abend bis zum Morgen. Das heißt, in welcher Zeit? In der Nacht. In der Nacht hat er dafür gesorgt, dass der Leuchter weiter brennt. Seht ihr? In prophetischer Hinsicht ist jetzt Nacht. Wir dürfen leuchten wie Lichter, das weiß ich. Aber in prophetischer Hinsicht haben wir Nacht. Und zwar fing die Nacht an, gleichsam mit dem Tod des Herrn Jesus. Der Herr Jesus war das Licht der Welt. Und dann haben sie den Herrn Jesus beseitigt. Und der Herr Jesus sagt, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Jetzt ist Nacht vor allem für Israel. Israel, das Volk, das den Herrn Jesus verworfen hat, lebt in Finsternis. Sie haben kein Licht, bis auf ein paar Juden, die an den Herrn Jesus glauben. Aber das Volk als solches lebt prophetisch in der Nacht und wartet auf das, was wir in Maleachi lesen, dass die Sonne aufgeht mit Heilung in ihren Flügeln. Dann beginnt der Tag für Israel wieder. Aber in dieser Nacht, die jetzt für Israel ist, sie haben kein Licht, sie haben Decke vor ihren Augen, kann man auch das Bild verwenden, da ist es der Herr Jesus im Heiligtum im Himmel, der ständig für den Leuchter sorgt. Israel, das denke ich jetzt, das wird dem Bodo gefallen. Israel ist nicht vergessen. Der Herr Jesus pflegt den Leuchter. Er, der wahre Hohepriester, er pflegt den Leuchter. Das Licht erlöscht nicht, wenn draußen auch Nacht ist, bis zum Morgen. Ich glaube, dass das prophetisch davon spricht, was jetzt geschieht, aber für Israel gibt es einen Morgen. Und bis dahin geht das Licht im Heiligtum nicht aus. Aber dann ist noch etwas anderes. Das finden wir dann in den nächsten Versen. Die wöchentliche Zurichtung der Schaubrote. Es gab ja noch einen anderen wenn man ins Heiligtum ging, war links der Leuchter und auf der rechten Seite war der Tisch mit den 12 Broten. Schaubrote. 12, so viel wie es Stämme Israels gab. Jedes Brot stellt einen Stamm Israels dar. Und diese Schaubrote, die sind auch da, beständig, beständig. Vor Gott. Gott sieht sein 12-stämmiges Volk immer, auch in der Nacht. Ja, dann haben wir, wie gesagt, das ist so dieser Dienst, den die Priester täglich bezüglich des Leuchters jede Nacht tun mussten. Und wöchentlich wurden diese Brote ja ausgewechselt. Also, das ist ein bisschen banal jetzt der Gedanke, aber ich denke, manche von uns denken wahrscheinlich an Israel jeden Tag. Ich muss das zugeben, das tue ich nicht. Es gibt auch Tage, wo ich da gar nicht dran denke. Aber dann kommt es mal wieder. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, oh, jetzt habe ich 5 Jahre nicht daran gedacht. Das ist aber auch nicht. Aber hier sehe ich, diese Schaubrote, die wurden jede Woche frisch aufgelegt. Ja? Das ist immer frisch vor Gott. Immer frisch vor Gott. Veraltet nie. Bei uns gibt es ja manchmal so, dass Freundschaften alt werden und veralten. Nicht? Man denkt dann immer weniger dran und irgendwann aus dem Auge, aus dem Sinn. Bei Gott ist das nicht so. Beständig vor ihm, immer wieder frisch. Ja, dieses Kapitel ist dann wirklich zweigeteilt. Dann kommt die Lästerung Gottes und das Urteil Gottes und seine Ausführung, darüber will ich nicht so viel sagen. Dann kommt das Sabbatjahr und das Jubeljahr. Wir haben besondere Jahre. Erst haben wir das Sabbatjahr in den ersten 7 Versen, dann in den weiteren 5 Versen das sogenannte Jubeljahr. Also das Sabbatjahr war eben jedes 7. Jahr, waren ganz gewisse Vorschriften einzuhalten. Nach 7 Jahren zum Beispiel musste jeder Israelit, der sich als Knecht verdingen musste, freigelassen werden. Im 7. Jahr ging er frei aus. Egal, ob die Schuld, durch die er in diese Knechtschaft kam, wie groß die war, ob er die in diesen 6-7 Jahren abgearbeitet hatte, nehmen wir mal an, ein Denar war der Lohn eines Tagelöhners, nicht? Ja, gut, 6 Tage hat er gearbeitet, also 365 mal 6 Siebtel, nicht? Dann könnt ihr euch ausrechnen, was er in einem Jahr so verdienen konnte, nicht?
3/4.
6 Siebtel sind nicht 3/4, aber gerade. Also gut, er konnte was verdienen, etwas über 300 Denare im Jahr, und das mal 7, dann war das 2100 Denare, die er in diesen 7 Jahren etwa erarbeiten konnte als Tagelöhner. Wenn seine Schuld aber 4000, 5000 Denare war, dann hat er es noch nicht abgearbeitet. Aber egal, er musste freigelassen werden. Und sein Herr sollte ihn sogar noch belohnen für die Zeit, sollte ihn nicht leer ausgehen lassen. Wunderbare Verordnung, die mit diesem Jubel, mit diesem Sabbatjahr zusammenhing. War übrigens auch jedes 7. Jahr durfte der Boden nicht bearbeitet werden, nicht? Sollte ruhen, die hatten ja noch keinen Kunstdünger damals, nicht? Dass man rausgeholt hatte, was man rausholen konnte, da musste das Land liegen bleiben. Und es ist auch schon mal jemand gesagt worden, die Juden, die eben auch profitgierig waren, die haben dieses Sabbatjahr nicht beachtet, die haben einfach weitergemacht, nicht? Und dann hat Gott sie so lange in Gefangenschaft geführt, bis all die Jahre das Land so lange geruht hatte, 70 Jahre. Also 490 Jahre, 7 mal 70, dieses Gebot nicht eingehalten hatte. Hat Gott dafür dass das gesorgt, dass das Land dann Ruhe hatte. Nicht? Also dieses Sabbatjahr hatte eine wichtige Bedeutung. Aber das Jubeljahr auch. Wenn ein Israelit verarmte, bevor er zum Knecht wurde, hat er sein Land verkauft, um Geld zu haben. Und ein reicher Mann konnte das Land dann aufkaufen. Aber nach 49 Jahren, nach 7 mal 7 Jahren, kam das Land an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. Das ist das Jubeljahr. Sodass das Land nie einer Familie über Generationen verloren ging. Es kam spätestens nach 49 Jahren immer wieder in den Familienbesitz zurück. Längstenfalls konnte jemand also 49 Jahre lang profitieren von dem Ertrag dieses Feldes, dann musste er es zurückgeben. Wenn es, das war jetzt nicht von dem Kaufdatum 49 Jahre, ja? Der Wert des Ackers wurde übrigens auch danach bemessen, ja? Wenn der also jetzt nächstes Jahr das Jubeljahr war, dann wusste er ja von dem Acker, wenn er mir den jetzt verkauft, da kann ich ein Jahr was von ernten und dann geht es wieder zurück. Nicht? Das machte den Wert des Ackers dann auch aus, ob man den jetzt 49 Jahre bestellen konnte oder vielleicht nur ein Jahr, weil nächstes Jahr das Jubeljahr war. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, das Land kam zurück. Geschwister, nein, musste zurückgegeben werden. Einfach an den ursprünglichen Besitzer. Das Land sollte der Familie verbleiben.
Das Gesetz sagte das.
Bei den Juden, ja. Ob sie das heute so noch handhaben, weiß ich nicht. Die orthodoxen Juden vielleicht. Aber nur das jüdische Gesetz sagte das, ja.
Und das Gesetz sagte heute?
Das weiß ich nicht. Was die Juden da heute machen, weiß ich nicht. Ob sie das streng beachten. Ich denke, der orthodoxe Jude ja. Dafür sind sie schon sicher, das wollen sie schon halten. Aber ob das staatliche Gesetz, das da auch so verankert ist, das weiß ich nicht. Nun, auch diese Dinge, ja, das Jubeljahr und das Land, das Jubeljahr und die Wohnhäuser, das Jubeljahr und die Armen und Leibeigenen, in diesem Jubeljahr passierte immer etwas. Und zwar, indem praktisch immer alles wieder zurückgegeben wurde. Und das meine ich, das war natürlich für die Juden eine Vorschrift, das war eine Vorschrift der Gnade. So, da konnte eben nicht über Generationen eine Familie praktisch immer reicher, immer reicher, immer reicher, alles das aufkaufen und die anderen wurden immer ärmer, immer ärmer. Die Schere, wo man bei uns heute sagt, das ist ja zum Teil auch wahr, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das gab es nicht im Judentum. Nach 49 Jahren klappt die Schere wieder zusammen. Dann konnte sein, das lief wieder auseinander. Nach 49 Jahren klapp die Schere wieder zusammen. Ja, das war die Gnade Gottes. Aber prophetisch bedeutet es, dass der, wenn der Herr Jesus kommt, ihm gehört das Land. Dann wird er alles zurücknehmen und haben. Und er wird auch sein Volk aus der Knechtschaft erlösen. Ich denke, das spricht prophetisch von dem, was kommen wird, wenn der Herr Jesus kommt. Dann ist gleichsam das Jubeljahr gekommen für Israel. Dann wird ihnen ihr Land wieder gehören. Und sie werden wieder freie Menschen sein in ihrem Land. Ja, dann in dem 26. Kapitel haben wir Segen und Fluch und Wiederherstellung. Der Segen bei Gehorsam, der Fluch bei Ungehorsam gegen seine Gebote und die Gnade schenkt Wiederherstellung. Das ist so wunderbar in diesem Kapitel. Der Fluch ist über Israel gekommen. Er ist darüber gekommen. Aber es hört nicht mit dem Fluch auf, sondern dieses Kapitel zeigt am Ende, es gibt Wiederherstellung. Die Gnade schenkt Wiederherstellung. Erst Segen, dann Fluch, weil sie die Gebote Gottes gebrochen haben, weil sie vor allem den Messias gekreuzigt haben. Und
das waren die Menschen.
Ja, natürlich.
So, darf ich mich entschuldigen, ich muss weiterziehen.
Ja.
Ich bin gerne hier bei euch, aber ich muss weiterziehen.
Dann ziehen Sie mal weiter.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Ja, und am Ende haben wir geheiligte Dinge und dann wird, wenn diese Dinge gelöst werden sollen, die vielleicht durch ein Gelübde verschrieben worden waren, da will ich nicht weiter darauf eingehen, dann wurden diese Dinge taxiert. Und der Zehnte. Ich möchte auch dazu sagen, wenn hier der Wert vom Menschen, vom Vieh, vom Haus, vom Feld taxiert wird nach dem Sekel des Heiligtums, dann wird praktisch gesagt, alle diese Dinge hat der Herr Jesus letzten Endes zurückgekauft. Er hat den Kaufpreis, diesen Preis gezahlt, dass alle diese Dinge wieder zurückkommen zu seinem ursprünglichen Besitzer. Ja, dies sind die Gebote, die der Herr Mose auf dem Berg Sinai an die Kinder Israel aufgetragen hat. Das ist der letzte Vers des letzten Kapitels. Ich möchte noch mal ganz kurz, bis 8 Uhr möchte ich fertig sein, zusammenfassen. Der Ausgangspunkt vom dritten Buch Mose war, das Heiligtum ist aufgerichtet in der Mitte des Volkes. Das geschah im letzten Kapitel 2. Mose 40. Vom zweiten Buch Mose. Die Herrlichkeit Gottes hatte das Haus erfüllt. So hört das zweite Buch Mose auf. Gott gleichsam vom Sinai, vom Berg Horeb herabgekommen, wohnt jetzt in der Mitte des Volkes. Und das Volk darf in der Nähe dieses Gottes sein, darf Gott nahen. Erinnerung, Hebräerbrief. Nahen zu Gott, das ist das Pendant zu dritte Buch Mose. Ist auch die neutestamentliche Erklärung des dritten Buchs Mose, vor allem des 16. Kapitels des großen Versöhnungstages. Dann hatten wir gesehen, dass Gott jetzt aus dem Zelt der Zusammenkunft, aus dem Zelt der Gemeinschaft, das meint ja Zusammenkunft, da kommen Gott und die Menschen zusammen. Aus diesem Zelt heraus redet Gott nun zu den Menschen. Und das Erste, was er sagt, ist, wenn jemand dem Herrn eine Opfer darbringen will. Und dann haben wir die 7 Kapitel über die Opfer. Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer und Schuldopfer in dieser Reihenfolge. Und wir haben gesagt, Gott spricht von dem zuerst, was die Grundlage seiner Beziehung zu den Menschen ist. Und das ist das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Ist die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und uns. Eine andere Grundlage als das Opfer von Golgatha gibt es nicht. Aber dann haben wir auch gesehen, dieses Opfer ist nicht nur die Grundlage der Beziehung, sondern es ist auch das, worüber wir mit Gott Gemeinschaft haben. Der Vater sucht, Gott der Vater, sucht Anbeter. In einem Lied singen wir, was sollen wir dir dafür bringen? Welchen Weihrauch nimmst du an? O, lass uns dir von Jesus singen. Nichts anderes kann das Herz Gottes erfreuen. Gott hat uns eine unendlich große Gabe gegeben in dem Herrn Jesus. Und wir dürfen Gemeinschaft mit dem Vater haben, indem wir die gleiche Person lieben und schätzen, die er über alle Maßen liebt, und das ist sein Sohn. Und dann sprechen wir zu Gott von den Schönheiten seines Sohnes, so viel wir sie verstehen. Gott versteht mehr davon als wir, das ist keine Frage. Aber wie geht das denn dir? Nehmen wir an, du bist verheiratet und jemand anderes spricht ganz lobend und positiv von deinem Ehepartner. Was löst das bei dir aus? Normalerweise Freude. Wenn die Ehe in Ordnung ist, löst das Freude aus, wenn ein anderer über deine Frau positiv spricht. Oder nehmen wir an, du hast Kinder. Und jemand spricht ganz positiv von deinem Sohn oder deiner Tochter. Was erfreut das den Vater oder nicht? Natürlich, und die Mutter auch. Und so freut sich Gott, wenn wir etwas sagen zu ihm von der Schönheit des Herrn Jesus. Dann haben wir gesehen, dass Darbringen von Opfern im Alten Testament letzten Endes von Priestern gemacht wurde, von einer kleinen Auswahl aus dem Volk Israel, Aaron und seine Nachkommen. Das ist im Neuen Testament anders. Wir wissen, dass zwar in den großen Kirchen von Priestern gesprochen wird und von Laien, aber das kennt Gottes Wort eigentlich nicht. Das finden wir nicht im Neuen Testament, sondern da finden wir, dass wir alle Priester sind. Wir haben gesehen, dass die Priester, außer dass sie die Opfer brachten, diejenigen waren, die sehr genau Bescheid hätten wissen sollen, was für Gott passend ist und was für Gott nicht passend ist. Und sie waren es auch, die, wenn jetzt Verunreinigungen bei dem Volke eintraten, die das beurteilen mussten. Dazu war geistliche Einsicht nötig. Und dann haben wir gesehen, diese geistliche Einsicht hatten sie aufgrund ihrer Nähe zu Gott. Sie waren, oder hätten zumindest sein sollen, nahe bei Gott, um so seine Gedanken kennenzulernen. Und das möchte Gott von uns allen, dass wir enge Gemeinschaft mit ihm haben, um so seine Gedanken zu kennen. Und seine Gedanken erfahren wir in seinem Wort. Nirgendwo anders. Du kannst die Gedanken Gottes nicht erfahren, indem du anfängst zu meditieren oder so. Ja? Gott hat seine Gedanken in seinem Wort niedergelegt. Und wir können seine Gedanken kennenlernen, wenn wir sein Wort lesen unter Gebet. Und so können wir dann auch Dinge beurteilen lernen. Dann hatten wir gefunden, ich möchte noch mal ganz kurz einfach daran erinnern, der Jude durfte nicht alle Dinge essen, wir dürfen das. Wir hatten aber gesehen, dass diese Dinge bildlich für uns doch noch eine Bedeutung haben. Wir sollen Christen sein, die das Wort Gottes nicht einfach runterschlingen, sondern wiederkäuen. Wir sollen Christen sein, die einen festen Wandel haben und nicht hin und her schleudern, gespaltene Hufen. Wir sollen Christen sein, die nicht allen Einflüssen der Welt erliegen. Wir sollen ein Fisch mit Schuppen sein. Wir haben gesehen, wir sollen ein Fisch sein, der Flossen hat. Wir sollen gegen den Strom, gegen den Mainstream schwimmen können, Kraft haben dazu, uns nach Gottes Wort auszurichten. Wir haben dann gesehen, die unreinen Vögel waren die Vögel, die nachts aktiv waren. Wir sind Kinder des Tages und Kinder des Lichts. Wir sind nicht Söhne der Finsternis mehr. Und dann haben wir gesehen, auch waren die Tiere, die auf dem Bauch krochen, dieses, was für mich auch, wenn man das nachliest, bei uns in der deutschen Übersetzung in der Elberfeld heißt immer das Gewimmel. Gewimmel. Wisst ihr, Gewimmel, das wird im ersten Buch Mose immer verwendet, im ersten Kapitel, wenn es ganz viele sind. Seht ihr, die Christen, die wirklichen Kinder Gottes, sind in der Minderheit. Wir sind kein Gewimmel. Die Menschen draußen, die vielen, das ist Gewimmel. Da gibt es ganz viele davon, die auf dem Bauch kriechen. Die sich nicht erheben können, die nur für die Erde leben. Ja, das haben uns diese Tiere gezeigt. Dann haben wir das schreckliche Übel des Aussatzes gesehen. Wir haben gesehen, es stellt die Sünde im Fleisch dar, die nach außen durchbricht und die dann immer mehr den Menschen kennzeichnet, der Aussatz, der an einer Stelle anfängt und dann sich ausbreitet über den ganzen Körper. Wir haben gesehen, rein war er in dem Moment, ganz eigenartigerweise, wenn er komplett mit Aussatz bedeckt war, weiß von oben bis unten. Wir haben das so übertragen, dass dann es ein Mensch ist, der nichts mehr beschönigt. Der sagt, ja, ich habe gesündigt und von mir ist nichts Gutes von oben bis unten. Das ist der Weg zur Wiederherstellung, wenn man Sünde nicht abmildert und schönredet. Und hatten wir gesehen, gab es andere Umstände, die nicht ganz dem Aussatz an Ernsthaftigkeit nachkamen, wenn eben irgendwelche Ausflüsse aus dem Körper waren, sei es Wundsekret, Eiter oder sei es Blut direkt oder sei es Samenerguss. Es spricht immer davor, was aus unserem Fleisch, aus unserem Körper hervortritt. Das ist etwas, was verunreinigt. Selbst bei einer Geburt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Ja, so hatten wir gesehen, Gott wollte ein heiliges Volk. Wir hatten den großen Versöhnungstag gesehen in seiner wichtigen Bedeutung. Ja, ein ganz weites Feld ist vor uns aufgespannt worden. Und zum Schluss haben wir noch diese prophetische Sicht gehabt. Diese Feste des Herrn. Drei erfüllt und drei noch zukünftig. Israel betreffend. Und dann wird, und das haben uns die letzten Kapitel gezeigt, der Herr alles zurückbringen, was das Volk verloren hat. Das ganze Land, der ganze Besitz. Das Volk wird aus der Knechtschaft befreit werden. Wie großartig ist das? Ich weiß, das war nur ein Fluch und ein Flug über dieses Buch und konnte nicht auf Einzelheiten eingehen. Ich hoffe, manche, es ist klar geworden, vielen war sicher schon vieles klar. Und wir sehen, das ist kein Buch, ja, was nur alte Verordnungen sind. Immer findet man Christus, sei es in den Opfern, sei es in dem hohen Priester, sei es bei den Festen, sei es in dem Jubeljahr, er ist, der alles zurückbringt. Ihm sei Ehre.